währenddessen war ich auch geschminkt, aber irgendwann habe ich mir gedacht, ich höre jetzt auf, mich zu schminken, wenn ich im Gottesdienst gehe. Weil jedes Mal, als ich mich irgendwie schön gemacht habe und meine Augen geschminkt habe und so, jedes Mal stehe ich dann in der Anbetung und muss weinen. Ich bin ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei Mädchen ist, keine Ahnung, aber ich bin dann immer so berührt von Gottes Geist, dass ich da stehe und einfach nur weinen kann. Wie jetzt gerade. Ich war einfach so berührt, wie der Heilige Geist so spürbar ist und einfach da ist und mit seiner Liebe einfach kommt und wie uns umarmt. Habt ihr das auch so gefühlt, gespürt? Ja, schon? Super. Ich war nicht die Einzige. Ich wollte eigentlich mit einem kleinen, also keinen Witz anfangen, aber so eine Ansage. Simon, du darfst ruhig reinkommen. Also Simon, mein Schatz, der ist da. Du kannst, ja, man kann ihn applaudieren. Genau, also wir haben eine Ansage, also Simon hat eine Ansage, ihr habt ja gestern alle mitgekriegt, dass er seinen Schuh auf mich da geschmissen hat und es hat jetzt nicht wehgetan. Aber deshalb darf ich jetzt heute sagen, gestern war so eine Situation, die war ein bisschen peinlich für Simon und er traut sich das jetzt nicht zu sagen, deshalb mache ich das für ihn. Nein, nicht den zweiten Schuh. Gestern in der Früh, glaube ich, irgendwann am Vormittag hatten wir so ein Skype-Treffen, waren am Telefon ganz konzentriert, draußen da waren wir, saßen wir da in der Wiese auf so einem selbstgemachten Stuhl, was sehr cool ist und so. Naja, wir waren da, haben geskypt und auf einmal ist ein Mädchen zu ihm gekommen oder eine junge Frau, ich weiß gar nicht mehr, und hat sich neben Simon gesetzt und hat gesagt, Simon, darf ich kurz mit dir reden? Und der Simon dreht sich um, schaut sie an, nein, und redet weiter. Und er fühlt sich so schlecht seit gestern, dass wir glauben, dass das Mädchen irgendwo weggegangen ist, weil die so verletzt war von Simon. Bist du noch da oder nicht? Der ist weggegangen. Es tut uns so leid, also Simon tut es leid, weil ich bin ja nichts dafür. Und er wollte einfach sich entschuldigen. Also falls du noch da bist auf dem Camp, melde dich doch einfach, weil der Simon ist seit gestern, fragt jedes Mädchen, was du das? Und er fühlt sich jetzt so schlecht, weil er ist eigentlich nicht so ein böser Mann. Eigentlich ist er ganz lieb. Naja, das war jetzt nur eine Ansage nebenbei, so neben der die Message, die ich eigentlich auf dem Herzen habe. Ich finde jeden Anfang einfach cool. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Zum Beispiel der Anfang jetzt beim Camp fand ich einfach nur Hammer, nur cool. Ich mag Anfänge zum Beispiel, vom Urlaub. Der Urlaubsanfang ist einfach nur cool, wenn man startet etwas, man geht in den Urlaub hinein und das ist einfach nur cool, die Aufregung und so. Oder okay, der einzige Anfang, den wir nicht mögen, ist eigentlich, glaube ich, von meinen Kids ein Schulanfang, das mögen die nicht so. Naja, ansonsten, wenn man das erste Mal in einen Hamburger reinbeißt, ist eigentlich das Beste, oder? Wenn man zum ersten Mal reinbeißt, ist es am besten. Und jeder Anfang ist irgendwie, also für mich auf jeden Fall extrem cool, weil es ist aufregend und es ist so cool und was werde ich jetzt erleben und das ist alles neu. Und also jeder Anfang in meinem Leben fand ich immer extrem cool. Wie zum Beispiel auch Beziehung anfangen. Das war bei uns, weil jemand hat ein bisschen davon erzählt. Ich habe einfach gestern ein bisschen erzählt, wie ich mit 9 Jahren schon wusste, dass ich meinen Mann kennenlernen werde auf der Bibelschule, wo ich mit dann 16 gehen werde. Aber das war einfach so, ich muss euch das ein bisschen erzählen, ein bisschen besser erzählen. Es war so, dass ich halt von 9 bis 16 habe ich jeden Tag gezählt. Ich habe so Tagebücher geschrieben und ich habe jeden Tag gezählt bis zu meinem 16. Lebensjahr. Ich habe dann auch mit 15 die Schule aufgehört, weil meine Eltern, ich habe ja gesagt, dass ich Missionarskind bin, die hatten kein Geld, um mir die Bibelschule zu bezahlen. Deshalb bin ich mit 15 dann arbeiten gegangen. Ich habe da Schreiner gelernt und als ich Schreiner gelernt habe, habe ich auch ein Gehalt bekommen. Und da konnte ich das ganze Geld auf der Seite geben, um auf die Bibelschule zu gehen mit 16. Und das war dann so, dass ich wusste von Anfang an, seit ich 9 bin, dass ich mit 16 meinen Mann treffen werde. Und das war eigentlich meine größte Motivation, auf der Bibelschule zu gehen. Und da habe ich mir gedacht, okay, bis 16 hatte ich jetzt keine richtige so Beziehung und keine Ahnung, weil jedes Mal, als irgendwas passieren konnte mit einem Junge, habe ich ihm gesagt, nein, du bist es nicht, weil du warst nicht auf Bibelschule. Ich weiß, ich treffe meinen Mann auf Bibelschule. Und das war dann so, dass ich dann nach Deutschland gefahren bin mit 16. Ich bin da hingefahren, meine Eltern haben mir dann Tschüss gesagt, ich war dann ganz allein mit 16 in Deutschland, meine ganze Familie ist wieder nach Marseille gefahren und dann war ich da und am ersten Tag habe ich gedacht, okay, das ist jetzt meine Version, okay, also Simon kann euch dann, keine Ahnung, ob das will oder nicht, seine Version erzählen, aber ich war dann da auf der Bibelschule und ich habe gedacht, okay, jetzt suche ich mir die 3 hübschesten Burschen aus und weil das ist ja wichtig, weil du, ich meine, du bleibst ja ein ganzes Leben mit der Person, der muss schon ein bisschen gut aussehen, auch wenn das Herz am wichtigsten ist und so. Naja, ich habe gedacht, okay, ich suche mir einfach die drei hübschesten aus und mit denen nehme ich dann ein bisschen Zeit, um zu checken, ob Peters Innere auch passt. Und natürlich war Simon dabei in die drei Jungs. Und da habe ich mir einfach Zeit genommen, zuerst mit den zwei Ersten, und die waren einfach zu crazy. Das war also nicht gut crazy, sondern einfach nur komisch drauf. Da habe ich gesagt, nein, ihr, das geht gar nicht, das passt gar nicht. Und dann habe ich zum Schluss, dann also nach zwei Tagen vom Bibelschulanfang, habe ich dann zum ersten Mal mit Simon geredet. Und da waren wir mit eine große Gruppe zusammen. Ihr müsst euch vorstellen, damals, das war in Bad Gandersheim, ein Glaubenszentrum, wenn ihr vielleicht kennt, ich weiß nicht. Und damals, an unserer Zeit, 2003, 2004, waren wir die Einzigen, die 16 Jahre alt waren und er 17, weil er hatte schon ein Schuljahr gemacht. Und ansonsten waren alle anderen viel älter, fast 30, so wie ich heute. Das ist so krass. Wir haben das letzte Mal darüber geredet. Für uns waren damals die 30-Jährigen einfach nur alte Leute. Und wir waren die Einzigen, die da waren, ganz jung und auch die Coolsten. Und das Ding ist, dann haben wir uns einfach gefunden. Dann haben wir so ein bisschen geredet und so. Und auf einmal saßen wir in so einer Bar, also Café, mit ganz vielen Leuten. Und dann sagt mir Simon, Daria, weil ich habe dann gesagt, ja, ich liebe singen und ich mag das eigentlich voll und so. Dann ja, wirklich, und er wollte mich so ein bisschen testen. Da schaut er mich so an und sagt, ja, dann sing was vor, wenn du singen magst. Und ich schaue ihn an, ja, passt, okay. Und dann vor alle Leute in der Bar fange ich an zu singen. Und er hat mir später gesagt, er war so schockiert, dass ich keine Angst habe, einfach so rumzusingen, dass er sich dann verliebt hat. Naja. Oh. Was ich da... Morgen gibt es seine Version. Das war jetzt meine Version. Naja, in dem Moment wusste ich, wir haben dann, die Gruppe ist dann langsam weggegangen, wir sind dann zusammengeblieben, wir haben geredet und geredet und geredet. Auf einmal war es 2 in der Früh, natürlich durften wir nicht so lange aufbleiben, aber das war dann so, dass wir einfach nur geredet haben und zum Schluss sage ich zu ihm, boah, wir verstehen uns wirklich sehr gut. Ich glaube, wir werden wirklich noch gute Freunde sein nach der Bibelschule. Dann schaut er mich an, nein, du, gar nicht, du wirst nach Marseille zurückgehen, ich werde nach Österreich zurückgehen und wir werden uns nie wieder treffen. Sag ich zu ihm, nein, ich glaube nicht. Und er schaut er mich an, so als Spaß, da war ich schon nervös. Da schaut er mich an, so als Spaß, sagt er, was, glaubst du, wir heiraten? Dann schaue ich ihn an, so ganz ernst. Ja, ich glaube, wir heiraten. Ich hatte recht. Und das Schlimmste ist, ich sage ihm danach, was, ganz ehrlich, sei wirklich bitte ganz ehrlich. Glaubst du echt nicht, dass wir heiraten? Wir passen, wir sind so gut zusammen, wir passen so gut zusammen. Unser Charakter, wir gefallen uns so ein bisschen. Ich meine, es ist ja perfekt. Dann schaut er mich an, so ganz nervös, der war am Schreiben oder keine Ahnung, ich habe das Bild eh noch behalten. Dann ist er so, ja, ja, ich glaube auch, dass wir heiraten. So war der Anfang. Und das war richtig krass, weil nach 2 Wochen waren wir halt, also ich war extrem verliebt, ich glaube, ja, er war auch sehr verliebt. Und es war einfach krass. Ich meine, dann war es sehr schwierig, weil in Gandersheim dürfen wir eigentlich keine Beziehung haben. Und dann war es einfach, also ich sage immer, das war das schönste Jahr meines Lebens, aber auch das schwierigste, weil wir durften nicht zusammen sein, aber ich habe ihn so geliebt und so weiter. Naja, der Anfang war einfach nur krass und schön und romantisch und es hat so gekribbelt in meinem Bauch und boah, ich konnte nicht mal, das war einfach nur, oh, ich bin in eine andere Welt und ich habe meinen Mann gefunden. Und am nächsten Tag bin ich zu meiner Leiterin gegangen, so Art Hauskreisleiterin da auf der Bibelschule und ich wusste noch nicht, war so naiv, ich wusste noch nicht, dass man keine Beziehung haben darf. Und ich bin ja so ein transparenter Typ und so. Und dann bin ich halt zu ihr gegangen. Ah, Biggie, die hieß Biggie. Biggie, weißt du was? Ich habe meinen Mann gefunden. Das war nach ein paar Tagen vom Schulbeginn. Sie schaut mich an, so richtig schockiert. Sag mir das nicht bitte. Du bist 16 und wir müssen dich beschützen. Deine Eltern sind nicht da. Und dann haben die extrem Angst bekommen. Naja, der Anfang. Der Anfang war einfach extrem, oh, extrem cool. Und irgendwann, so nach der Bibelschule, im Sommer, ich musste zurück nach Marseille, Simon musste noch ein Jahr Armee machen in Österreich, also Bundeswehr, ich weiß nicht, wie das heißt. Naja, irgendwo, genau, bei der Armee. Und dann ist er im Urlaub ist er zu, nein, dann waren wir, nein, das war während der Bibelschule, Entschuldigung, während der Bibelschule habe ich einfach Urlaub gemacht bei mir zu Hause in Marseille. Und ich war mit meiner Family und auf einmal mache ich die Tür auf oder ich weiß nicht mehr, wo das war und auf einmal steht Simon bei mir vor der Haustür. Und das war gar nicht geplant. Er hatte so einen extrem romantischen, eine romantische Reise gemacht, 1200 Kilometer, nur für einen Tag. Der ist am Samstag oder am Freitag, ich weiß nicht, in der Nacht runtergefahren und musste am Montag wieder in Deutschland sein. Der ist nur gefahren, um mich ein paar Stunden zu sehen. Und das fand ich so romantisch, weil eigentlich am Anfang von jeder Geschichte ist man bereit, alles zu geben, alles zu machen. Da ist nichts zu verrückt, da ist nichts, keine Ahnung, zu kompliziert. Alles ist möglich, wenn man extrem verliebt ist und wenn, ich meine, genau, so ist es. Ich weiß nicht, ob jemand hier mal verliebt war oder ist oder keine Ahnung. Aber am Anfang könnte man alles eigentlich Verrücktes machen. Ich bin mir nicht sicher, dass heute noch jemand 1200 Kilometer machen würde für zwei Tage. Ich glaube nicht, ne? Für ein bisschen länger, genau. Aber das ist nicht schlimm, das war der Anfang. Das ist auch so mit Jesus, oder? Wir haben ja alle vielleicht so einen konkreten Anfang erlebt. Das heißt, eine Bekehrung. Was heißt eine Bekehrung? Das heißt, du hast vielleicht ein Leben ohne Jesus geführt und jetzt lebst du ein Leben mit Jesus, weil irgendwann dein Leben hast gesagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Vielleicht aber bist du auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, wie bei mir. Und zum Beispiel mein Anfang war mit 9, was ich euch gestern erzählt habe, wo ich gesagt habe, Jesus, mein Leben gehört komplett dir, egal wo, egal was, es gehört dir. Und das war auch wie ein Beginn, das war auch wie ein Anfang. Und das war mein Anfang. Ich weiß nicht, wo dein Anfang war, aber ich weiß auch, dass jeder Anfang immer so cool ist. Also es war so krass am Anfang, war ich da, jeden Morgen bin ich aufgestanden, Bibel gelesen, wie eine Verrückte, auf der Bibelschule zum Beispiel, ich weiß noch, ich bin manchmal um 4 Uhr aufgestanden in der Früh, habe mich eingesperrt in der Kammer irgendwo im Haus dort und habe Bibel gelesen, war auf die Knie, manchmal war ich so lange auf die Knie, dass ich dann aufgestanden bin, bin ich dann gefallen, weil ich einfach nur, weil es einfach nur gedreht hat im Kopf, einfach nur krank. Naja, ich war so verrückt nach Jesus, es war so krass und so intensiv und so der Anfang, dass ich war einfach nur crazy, ich war einfach bereit, alles zu machen, sehr, sehr früh aufzustehen, für jeden zu beten, keine Ahnung, man ist einfach extrem motiviert und das ist der Anfang. Und das ist kribbeln und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, auf jeden Fall war es bei mir so und das war ganz krass. Und ich habe einfach die Anfänge geliebt und ich liebe eigentlich immer noch die Anfänge, weil das sowas Cooles ist. Und das ist einfach so, dass die Anfänge leider nur Anfänge sind. Ihr seid ja einverstanden, oder? Irgendwann nach dem Anfang kommt eine Zeit, wo die Normalität kommt. Irgendwann nach dem Anfang kommt die Zeit, wo das heute ist, wo das immer wieder gleich bleibt und der Anfang ist ja nicht immer. Das heißt, ich habe Simon kennengelernt mit 16, wir sind jetzt 15 Jahre schon zusammen und 13 Jahre schon verheiratet und in dieser ganzen Zeit kommt ja auch eine Routine. Es installiert sich und ja, auch wenn man eigentlich ein richtig cooles Leben hat, ich meine, das ist alles sehr aufregend und so, aber trotzdem, wir haben unsere Routine als Ehepaar und wir haben unsere Routine im Leben und das normale Leben kommt einfach und das bleibt dann auch richtig fest. Das bleibt dann, wow, jetzt ist die Routine, jetzt ist es da. Und eigentlich, ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber mit Jesus genau gleich. Ich meine, du hast den Anfang, bist motiviert. Oft nach so einem Camp hat man so einen Anfang wieder. Man ist motiviert, ja, jetzt für September. Das ist also richtig cool, dass es kurz vorm Start ist von der Schule, weil jetzt ist man richtig motiviert. Ich habe was mit Jesus erlebt, ich habe neue Entscheidungen getroffen und jetzt wird es so sein, dass ich ab morgen, also ab nächste Woche dann jeden Tag Bibel lesen werde und ich werde das alles anwenden, was da und jemand gesagt haben und die anderen. Oh, ich freue mich schon so und das wird so cool. Wie beim Sport. Ist das auch bei euch so? Beim Sport ist es so, ich und Simon, wir probieren es immer wieder. Wir gehen, ja, jetzt gehen wir laufen. Jetzt werden wir im Fitnessstudio gehen und jetzt machen wir es wirklich ganz ernst. Jetzt werden wir wirklich gut Sport machen. Simon will mehr Muskeln kriegen und ich werde ein bisschen schlanker hier am Bauch und hier. Das sagen wir uns, glaube ich, jedes Jahr sagen wir das. Jedes Jahr. Ich habe es jetzt gerade vor 2 Wochen habe ich zu Simon gesagt, Simon, ich glaube, ich muss jetzt wieder regelmäßig Sport machen. Und er schaut mich an, Daria, meinst du das ernst? Nein, das gibt's doch nicht. Ich meine, das ist einfach so, du willst was beginnen und glaubst, du schaffst das, weil du bist gerade in einer guten Motivation, aber irgendwann, nach ein paar Monaten, wenn du Glück hast oder wenn du wirklich stark bist, nach ein paar Monaten Sport, bist dann da, ja, jetzt bleibe ich einfach besser liegen in der Couch, schaue mir eine Serie und keine Ahnung, jetzt ist mir lieber eigentlich gemütlicher, weil jetzt ist ja so kalt rauszugehen, nein, ich bleibe lieber drin und da kommt meine neue Routine rein. Und mit Jesus ist es genau gleich. Und mit mir war das auch so, also mit uns, mit unserer Familiengeschichte. Ich wollte euch einfach mal erzählen, wie unsere Realität auf einmal gekommen ist. Das haben wir uns nicht erwartet, dass wir mal durch Schwierigkeiten gehen werden, als Ehepaar, als Familie. Das war eigentlich nicht geplant. Für uns im Kopf war es so, wir waren extrem verliebt, wir sind extrem eifrig für Gott, wir geben Gott unser ganzes Leben und wir haben uns einfach gedacht, okay, wir werden einfach ein cooles Leben haben, wo wir Gott dienen und er wird alles machen. Und es war einfach so, natürlich waren wir extrem verliebt und so und deshalb haben wir auch schnell geheiratet mit 18 und dann bin ich auch mit 20 war ich dann schwanger vom ersten Kind, von Celeste und unsere hübsche Celeste, die da ist. Und da war ich schwanger von Celeste und mit 20, war es mit 20 oder 21? Mit 20 habe ich dann entbunden, ja mit 20. Und mit 20 war das dann so, dass wir waren in Österreich auf so einer Missionstour und haben Gemeinden besucht und so. Und beim Zurückkommen von dieser Missionstour waren wir zu Hause und ich hatte irgendwie komische Rückenschmerzen. Ich war schwanger von 7 Monaten. Das heißt, viel zu früh, dass ein Kind schon kommt auf der Welt. Und dann sage ich zu Simon, ja, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen, das ist komisch. Und er sagt dann, ja, ich habe echt ein komisches Gefühl, bitte geh ins Krankenhaus. Dann schaue ich ihn an, nein, lass mich, ich habe keinen Bock, ich will nicht, ich bin gerade müde. Und dann schaut er mich an, ja, bitte geh ins Krankenhaus, ich habe ein komisches Gefühl. Und immer weiter, muss schon fast gestritten. Ich so, nein, lass mich in Ruhe, ich bleibe lieber zu Hause, ich lege mich hin ein bisschen, das wird schon vorbeigehen. Und da hat er mich schon wirklich angeschrien, nein, du gehst jetzt ins Krankenhaus. Ich so, okay, bin ich mit der Metro ins Krankenhaus gefahren. U-Bahn, Metro, ja. Und dann war ich halt dort und dann sagen die Ärzte, ja, okay, wir glauben, Sie sind schon ein bisschen müde von der Fahrt von Österreich, bleiben Sie 1-2 Tage hier ins Krankenhaus, um dass Sie sich ausruhen können und so. Und es war dann so, dass ein paar Stunden später, die haben mir Blut genommen und so von mir, ein paar Stunden später sind lauter Ärzte im Zimmer gekommen, haben gesagt, okay, es ist kritisch und ich bin gerade dabei, ich habe ein Problem, Präeklampsie, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber ich bin gerade dabei zu sterben und das Kind ist in Gefahr und ich bin in Gefahr und wir müssten ihn jetzt, also sie mussten mich sofort operieren. Und es war dann so, dass Simon nicht da war und ich war da ganz allein, wo ich mir einfach gedacht habe, wow, was ist das jetzt? Mein erstes Kind, ich bin 20, ich bin da ganz allein im Krankenhaus und die bringen mich jetzt im OP-Raum und die holen mir mein Kind raus mit Kaiserschnitt und das alles, ohne dass es irgendwas geplant ist. Ich bin noch gar nicht bereit, ich habe noch das Zimmer gar nicht vorbereitet und ich bin noch nicht bereit, Mama zu sein jetzt sofort. Ich habe das gar nicht gerechnet, eigentlich hatte ich nur Rückenschmerzen. Was ist das für ein Problem jetzt? Ist es wirklich wahr? Und eine halbe Stunde lag ich da im OP-Raum. Und die haben mir nur die Hälfte vom Körper halt hier eingeschlafen. Also ich war dabei. Und auf einmal habe ich so eine Panik gekriegt. Ich lag da und ich wusste, innerlich in mir wusste ich, das ist der Beginn von viel Momente, viele Jahren, die schwierig werden. Und das war so, dass ich einfach auf Gott, ich habe hochgeschaut, ich habe geweint, ich habe gesagt, Herr, mein Leben ist dann in deine Hand und das Leben von meinem Kind ist in deine Hand. Die haben einen Kaiserschnitt gemacht, haben die rausgeholt und die war halt, die hat dann geschrien, also die hat schon geatmet, aber die war extrem klein. Die hatte 1 Kilo, also die war so ein bisschen größer als meine Hand, 1 Kilo. Und das Problem bei Celeste war, dass sie nichts essen wollte und die wollte sich nicht ernähren. Und es war ganz schlimm und dann ist sie also über 2 Monate im Krankenhaus geblieben, langsam aber sicher hat sie dann zugenommen. Die ist dann rausgekommen vom Krankenhaus nach 2 Monaten und sie hatte ungefähr 2 Kilo, ungefähr. Also wirklich ein Mini-Baby. Und das war echt eine schwierige Zeit für uns, weil wir waren da erst 20 und 21. Wir haben uns gedacht, okay, cool, wir kriegen ein erstes Kind und juhu und alles super. Aber nein, das war nicht so, es war einfach schwierig. Und dann war ich, während Celeste noch zum Schluss im Krankenhaus war, die letzten Tagen, habe ich erfahren, dass ich schwanger bin von Rebecca. Weil ihr müsst verstehen, dass ich mit 20 habe ich das erste bekommen, Kind, und mit 24 habe ich die jüngste bekommen. Also 4 Kinder in 4 Jahren. Jetzt könnt ihr alle applaudieren, bitte. Danke. Das war dann so, dass ich schwanger war auf einmal von Rebecca. Wir haben uns natürlich extrem gefreut, auch wenn das jetzt nicht sofort geplant war. Aber wir wollten sowieso 4 Kinder, von dem her war das perfekt. Und ich war dann schwanger von Rebecca. Und das Problem war, dass mit 3 Monaten haben die Ärzte mir gesagt, dass ich genau das gleiche Probleme mache wie die erste. Und dass ich jetzt liegen bleiben muss auf der linken Seite 6 Monate lang. Und ich war da mit einem frisch geborenes Baby, die 2 Kilo hatte, und ich musste auf der linken Seite liegen bleiben, 6 Monate lang. Und ich durfte nur 10 Minuten am Tag aufstehen, um Pipi, Kacka und Dusche, nichts anderes. Und der Simon war da, der war Pastor in Ausbildung in Marseille und musste sich um das Baby Celeste kümmern. Und ich durfte da, und ich bin eine extrem aktive Frau, ihr müsst euch vorstellen, ich habe das gehasst zu liegen. Es war einfach nur krass. Und ich war da 6 Monate am Liegen. Aber Gott sei Dank ist Rebecca dann zur Welt gekommen, zum Schluss, ganz normal. Sie war meine erste echte Geburt natürlich. Aber es war ja, hat dann alles gepasst. Aber irgendwann, als sie 5 Monate alt war, ihr müsst euch vorstellen, wie die Eltern sind, ihr wisst, wie hektisch das ist mit 2 Babys zu Hause. Und es war dann so, dass Celeste geschlafen hat und ich war auf dem Computer. Simon war auf Berühr in Deutschland, hat so eine Pastoralausbildung gemacht. 2 Wochen war er nicht da. Und Rebecca war neben mir in so eine Wiege, sagt man, Wiege. Und ich habe mich dann gedreht, einfach ganz normal zu ihr, um zu schauen, ob es ihr gut geht. Und dann schaue ich zu ihr und auf einmal liegt sie so in der Wiege. Augen auf, ganz blau und atmet nicht mehr. Und ich habe so viel Panik bekommen. Ich habe sie gesehen und ich habe mir gedacht, die ist jetzt tot. Ich habe sie genommen, ich habe die Zunge rausgemacht, ich habe überall, keine Ahnung, ich habe alles probiert, aus lauter Panik. Ich wusste nicht, was ich machen soll, aber ich habe einfach alles probiert, dass sie irgendwie atmet. Hat nicht geatmet. Ich habe mein Handy gesucht, um Ambulanz anzurufen oder Krankenhaus oder irgendjemand. Habe mein Handy nicht gefunden. Ich bin rausgerannt, das war in so einem Hochhaus, wo wir gelebt haben. Ich bin rausgerannt, habe gerufen, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich hatte Rebecca in meiner Hand, die immer blauer wurde und immer mehr lila und keine Ahnung, was für Farben. Und ich bin da rausgegangen, habe gerufen, Hilfe, Hilfe. Und auf einmal sind die Nachbarn gekommen, haben mir Rebecca genommen. Und haben die, bei uns ruft man die Feuerwehr an, so eine Art Ambulanz und so. Und mit 3 Wagen sind die gekommen, Reanimation und alles. Und ich war nebenbei einfach nur unter Schock. Ich hab mir gedacht, jetzt stirbt mein Kind. Und die haben die dann reanimiert und alles, sind ins Krankenhaus gefahren. Und nach 3 Tagen haben sie mir gesagt, die Ärzte, dass sie plötzlich Kindestod hatte. Aber dass 98 sterben, 1% überlebt, aber wird behindert durch zu wenig Luft. Im Gehirn. Und 1% überlebt ohne Schaden. Und das war Rebecca. Das war so krass, aber das war sowas von ein Erlebnis. Ich kann euch gar nicht vorstellen, wie schockierend das war nach das Ganze. Dann ist es ein bisschen weitergegangen und dann bin ich schwanger geworden von Camilla. Und mit Camilla war es einfach eine traumhafte Schwangerschaft, traumhafte Geburt. Nach 1 Stunde war sie da. Wir nennen Camilla ein bisschen unser Chuck Norris. Kennt ihr Chuck Norris? Sie ist so eine Kämpferin, sie ist so eine kleine Kämpferin, die ist einfach so stark und bei ihr war alles so schön, alles so leicht und ihre Geburt war für mich wie, okay, Daria, so ein bisschen von Daria, das ist jetzt deine Ruhe, komm mal zur Ruhe ein bisschen, weil es wird noch weitergehen. Und genau, und dann war Camilla halt ein Baby und dann bin ich schwanger geworden von Melissa. Genau. Und dann war ich schwanger von Melissa und da war, als ich schwanger war von 6 Monaten, das heißt so trotzdem so ein Bauch, haben wir unsere Österreich-Tour gemacht, was wir ja jedes Jahr machen, in Gemeinden und so, haben gepredigt. Ich war mit Freunden von uns in Wien und dann, das war einfach eine schöne Zeit. Und dann mussten wir auch nach Hause fahren, sind nach Hause gefahren, aber kurz vorm Nachhausefahren hatte ich einen kurzen Moment so einen Eindruck. Daria, du wirst das Gleiche wieder erleben. Nur das Problem war, ich war 1 Monat davor, wie bei Celeste. Ich war schwanger von 6 Monaten und nicht von 7 Monaten. Und das war dann so, dass ich sind nach Hause gefahren und dann sagt Simon zu mir, Daria, ich habe ein schlechtes Gefühl. Und schaue ich ihn an, nein, bitte nicht wieder. Lass mich in Ruhe. Und das war dann so krass, er hat mich richtig angeschrien diesmal. Er hat mir gesagt, Daria, ich habe echt ein krasses, schlechtes Gefühl. Geh sofort ins Krankenhaus. Ich meine, ich habe wieder die Metro-U-Bahn genommen. Eigentlich hätte er mich auch hinfahren können, aber nein. Wenn ich euch sage, Normalität, naja. Ich bin mit der U-Bahn ins Krankenhaus gefahren und das war dann so, dass es nicht nach einer halben Stunde war, sondern da haben sie so ein Monitoring gemacht, das heißt, es ist so ein Gerät, um das Herz zu hören vom Baby. Und dann sagt die Krankenschwester, nein, das geht nicht mehr, das ist kaputt, das Teil, ich hole ein anderes. Hat ein anderes geholt, komisch, das geht auch nicht mehr, ich hole ein drittes. Holt sie das dritte und das ging da auch nicht. Dann sagt sie zu mir, okay, ich check mal mit der Ärztin. Dann ist sie rausgegangen und da lag ich da mit Angst. Und Simon war mit den Kids und ich war da ganz allein. Und dann kommt sie zurück mit, ich glaube, die waren zu 5 im Zimmer und sagen zu mir, Frau Reicher, jetzt sofort. Sie sind gerade am Sterben. Also ich war gerade am Sterben, ich hatte so Blutprobleme. und das Baby wahrscheinlich ist schon tot, weil das Herz schlägt nicht mehr und wir finden das Herz nicht mehr. Und wir müssen nicht das Baby jetzt retten, sondern wir müssen sie retten, weil sie sind gerade am Sterben. Und das alles in 5 Minuten. Nach nicht mal 10 Minuten lag ich auf dem OP. Ich musste nicht mal eine Betadin-Dusche nehmen, also die komische Dusche da. Ich musste nichts nehmen. Nach 10 Minuten lag ich da. Die haben mir schnell so einen Kreuzstich gemacht, was auch wehtut eigentlich. Aber ich lag da auf dem OP-Dings und ich habe gedacht, oh, das fängt wieder an. Ich habe wieder im Himmel geschaut, also hochgeschaut und nur geweint. Und ich habe gedacht, Herr, mein Leben und das Leben von einem Kind ist in deiner Hand. Und was war dann? Die haben sie rausgeholt und sie hat nicht geatmet. Sie war ganz blau und die hatte 900 Gramm. Sie war wirklich so groß wie meine Hand. Und die hatte 900 Gramm und hat nicht geatmet. Und die waren so gestresst, die Ärzte. Ich habe einfach gespürt im Raum, weil ich war wach, ich habe einfach gespürt im Raum, wie wenn die es nicht schaffen und wie wenn das Kind schon tot ist. Und auf einmal ist Simon angekommen und ich habe ihn dann getroffen, so im Bett, weil die haben ganz schnell wieder genäht und einfach ganz schnell alles gemacht. Dann habe ich Simon gesehen und in mein ganzes Leben habe ich ihn noch nie so weinen gesehen. Als ich seinen Blick gesehen habe, mit so vielen Tränen, habe ich mir gedacht, okay, wir haben unser Baby verloren. Und in diesem Moment, genau in diesem Moment, wo ich ihn anschaue, nimmt der Arzt meine Hand, schaut mich an und sagt mir, Frau Reicher, das Baby lebt, wir haben es geschafft. Die haben sie reanimiert. Die haben ihr einen Schlauch bis zu die Lungen reingegeben und die war halt 3 Monate im Krankenhaus und das war eine ganz heftige Zeit, weil ich hatte 3 kleine Kinder bei uns zu Hause. Ich hatte mein Baby, was gerade geboren ist, im Krankenhaus und ich habe mich so zerrissen gefühlt und das Gefühl auch als Mutter, du hast es nicht geschafft, dein Baby zu behalten im Bauch, 9 Monate, das ist eigentlich nur deine Schuld. Einfach nur so krasse Gefühle und die schwierige Situation mit den Kindern und auch in der Ehe, ich meine, so viel Stress und so viel Leid und das war einfach nur Chaos und schwierig. Und dann ist Melissa rausgekommen nach 3 Monaten und dann hat das echte Horror hat dann angefangen. Die hat 1 Jahr lang jede halbe Stunde geschrien. Jede halbe Stunde hat sie so geschrien, wie wenn sie sterben würde. Und wir wussten nicht mal, was wir machen sollten. Wir sind zu Ärzte gegangen. Wir sind zu, keine Ahnung, so Schlaflaboren, keine Ahnung. Wir haben alles nachgefragt. Wir haben einfach alles nachgefragt, um Hilfe zu suchen, weil sie einfach nicht mehr, die hat nur geschrien und wir wussten nicht, warum. Irgendwann haben Ärzte zu uns gesagt, dass sie, weil sie bei der Geburt gekämpft hat zum Überleben, jedes Mal, wenn sie sich im Tiefschlaf reinfällt, denkt sie, dass sie sterben wird, deshalb wacht sie auf und schreit. Also ihr könnt euch vorstellen, was für ein Leid für die Kleine und natürlich auch für uns, weil wir nicht mehr geschlafen haben. Wir haben uns dann irgendwann gesagt, okay, alles, was wir uns in der Nacht sagen, gilt nicht mehr, weil wir einfach so genervt waren, so müde waren, es war einfach wie sagt man, foltern. Wisst ihr, in manchen Ländern foltert man Leute, indem man ihnen den ganzen Schlaf, sie dürfen nicht mehr schlafen halt. Und es war halt so krass zum Ende, dass in der Nacht ist Simon zu meinen Eltern gegangen, um zu schlafen. Ich habe mich um die 4 Kinder gekümmert und am Tag durfte ich dann schlafen gehen und er hat sich um die Kinder gekümmert. Simon hat, ich glaube, 2, 3 Monate gar nichts mehr gearbeitet, weil das Leben war nicht mehr möglich. Es war einfach nur krass. Irgendwann stand ich am Fenster bei mir zu Hause und ich habe mir gedacht, Herr, ich will nicht mehr leben. Ich habe keine Kraft mehr. Es ist gerade alles zu viel. Es wird mir zu viel. Ich kann jetzt nicht mehr. Bitte mach was. Ich habe keine Kraft mehr, ich habe keine Geduld mehr. Ich bin einfach nur traurig. Ich habe so viel gelitten, Traumatismus erlebt als Mama, auch als junge Mutter. Ich kann jetzt nicht mehr. Bitte hilf mir. Und ich war sowas von bereit zu springen. Leider war es nur die 1. Etage. Naja, ich war einfach da und ich habe mir gedacht, ich bin an den Punkt gekommen. Ich hatte mir eigentlich nur einen Arm gebrochen. Naja, ich bin nicht gesprungen. Aber ich hatte einfach, das war so krass, dass ich nicht mehr konnte. Ich war am Ende von meinem, ich glaubte, dass ich am Ende von meinem Limit war. Kurz danach hat unsere Gemeinde, meine Eltern und die ganze Gemeinde dort, haben Geld gesammelt, dass wir, ich und Simon, uns einen Urlaub gönnen können. In Deutschland, so Gemeindetour auch ein bisschen, aber einfach Urlaub ohne Kinder, dass wir mal ein bisschen schlafen können, zur Ruhe kommen können. Und wir waren so froh. Wir waren so froh, dass wir mal zu zweit, ich glaube, das war geplant, 2 Wochen sogar, 2 Wochen, wo wir einfach nur mal schlafen können und alles andere war uns eigentlich egal, wir wollten einfach nur schlafen und ein bisschen Deutschland anschauen. Naja, es war einfach cool und wir sind dann weggefahren und ich hatte so ein bisschen komische Schmerzen im Bein, aber ich habe mir nach alles, was ich erlebt habe, ich mir gedacht, das ist kein Problem, vergiss es. Und dann sind wir weggefahren und dann waren wir in Deutschland und am ersten Tag hatte ich auf einmal Probleme mit dem Atmen. Ich habe gedacht, was ist das jetzt? Und alle sagen zu mir, weil wir mit der Gruppe da, ja, da keine Sorge, das ist das, der ganze Druck kommt jetzt runter von den ganzen Jahren, die schwierig waren. Ich so, ah, okay, passt, ist nicht so schlimm, kein Problem. Und dann ist es dann immer schlimmer gegangen. Und am nächsten Tag habe ich so geatmet. Bei jedem Schritt habe ich so geatmet, bei jedem Schritt. Und ich habe gedacht, okay, das ist echt nicht normal. Und alle, nein, das ist der Druck. Und ich dachte, boah, das ist schon richtig viel Druck. Ich meine, das war schon richtig heftig. Weil die haben mir nicht geglaubt, dass ich nicht mehr atmen konnte. Und am dritten Tag dann war es so schlimm, dass bei jedem Schritt, beim Duschen, da egal wo, habe ich noch nur so geatmet. Ich hatte keine Luft mehr, gar keine Luft mehr. Und wir sind zum Arzt gegangen und beim Arzt gehen bin ich dann zusammengefallen, am Boden gefallen und wo der Arzt dann gesagt hat, sofort ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus waren wir dann dort. Dann war ich sofort direkt drin und die haben mir ganz, ganz schnell, gesagt, dass ich eine ganz schlimme Lungenembolie habe. Für die nicht wissen, was eine Lungenembolie ist, das sind so zwei, ich hatte zwei Blutknoten in der Lunge und die konnten jederzeit, jede Sekunde explodieren und ich würde am Moment selber sterben. Und sind natürlich zu mir gekommen, haben mir lauter, also Oxygen und lauter Sachen im Körper reingegeben, dass das vielleicht noch weggeht, langsam, dass ich halt nicht sterbe. Aber die Ärzte haben ganz klar zu uns gesagt, dass wir uns verabschieden müssen und dass ich jetzt jede Zeit sterben kann. Und ich lag da, ich war 25 Jahre alt, Simon war da, meine vier Kinder waren in Marseille und ich war mit diesem Gedanken, okay, es kann sein, dass ich die nächsten Sekunden sterbe. Und es war dann so, dass mit Simon haben wir geredet und dann habe ich ihm gesagt, hey Simon, wir hatten echt dieses Gespräch, du darfst wieder heiraten. Ich erlaube es dir eh, kein Stress und so, 25, du bist noch jung. Ich habe gesagt, bitte nur eins, falls ich sterbe, lass dich meinen Kopf hier tätowieren, weil dann wird die neue Frau, dann wirst du mich nicht vergessen halt. Naja, wir haben trotz allem bis zum Schluss immer Witze gemacht. Aber es war dann so, dass wir haben so ein Verabschiedsgespräch gehabt und es war extrem schwierig, das war voll komisch auch. Dann ist Simon trotzdem weggefahren, schnell, um Sachen zu holen, falls ich das alles überlebe. Und in der Zeit, wo er weg war, lag ich in der Reanimation und neben mir lag ein alter Mann, der gerade am Sterben lag vom Krebs. Ich weiß nicht, von was vom Krebs, aber der lag am Sterben, ganz krass. Und ich lag da und auf einmal kommen wieder fünf Ärzte rein. Ich denke mir, was passiert schon wieder? Und jetzt kommen die und sagen mir, Frau Reicher, es tut uns wirklich leid, euch noch Ihnen so eine Nachricht noch zu sagen. Aber beim Scanner haben wir einfach entdeckt, dass sie so einen großen Tumor haben hier in der Gebärmutter. Und ich lag da, ich dachte, okay, es ist zu Ende, jetzt bin ich fertig, jetzt ist es soweit, jetzt ist Schluss, aus, Ende. Ich habe alles überlebt. Nach 3 Wochen bin ich nach Frankreich wieder zurückgefahren. Ich war dann in Frankreich, in Marseille und wieder sofort ins Krankenhaus, weil es sehr schlimm war, was ich hatte. Und es war eben ein Wunder, dass ich das überlebt habe. Ich war ins Krankenhaus in Marseille und auf einmal kommt der Arzt in mein Zimmer. Aber es war ein ganz bestimmter Arzt. Ein Arzt von ganz, ganz, der war so bekannt, weil er hat schon 40 Jahren dort gearbeitet im Krankenhaus und er arbeitet für Krankheiten, die so unheilbar sind. Und ich dachte, warum ist er da? Er sagte, Frau Reicher, setzen Sie sich bitte hin. Und ich war da, was ist los? Frau Reicher, wir haben entdeckt mit den ganzen Bluttests, dass Sie eine unheilbare Blutkrankheit haben. Und ich war da mit 25, ich habe mir gedacht, das wird nie zu Ende gehen. Es wird nie zu Ende gehen und mein Leben ist so schwierig und ich werde hier jetzt für mein Leben lang sterben. Der Arzt hat mir gesagt, mit dieser Krankheit können Sie jederzeit blind werden, Sie können jederzeit sterben, Sie können jederzeit einen Herzinfarkt haben und so weiter und so weiter. Und ich war da mit diesem Gedanken, okay, jetzt muss ich jeden Tag leben mit dem Gedanken, dass ich jederzeit sterben kann und blind werden kann und alles Mögliche. Und es war echt krass und das war eine ganz harte Realität. Jetzt versteht ihr, was ich meinte mit, unser Leben war nicht so einfach. 6 Jahre hat es gedauert. 6 Jahre lang haben wir nacheinander nur Leid, nur Leid, nur Schwierigkeiten, nur Druck, nur Traumatismus. Es hat nie aufgehört. 6 Jahre lang, wir konnten nicht mehr, wir waren so müde. Und ich muss auch bald aufhören. Wir waren so müde, aber das Ding ist, da war ein Unterschied. Und das will ich jetzt euch mitteilen. Etwas, da war jemand, der hat einen Unterschied gemacht in dieser ganzen Zeit. Und da will ich jetzt hinkommen. Wisst ihr, noch am Anfang habe ich euch erzählt von diesen ganzen Anfängen. Jesus, wenn wir ihm unser Leben geben, Wisst ihr, was er uns schenkt? Das Schönste, was man überhaupt haben kann. Er schenkt uns seinen Geist. Er schenkt uns seinen Geist. Er hat gesagt, ich gehe zum Vater zurück, aber ich schicke euch jemanden, der kommen wird und er wird euch helfen. Ich schicke euch jemanden, der euch trösten wird. Ich schicke euch jemanden, mit dem ihr im Leben gehen könnt, der euch Kraft geben wird. Das ist der Heilige Geist. Er ist mein Geist und den schicke ich euch. Es ist mein Geschenk für euch, dass ihr ins Leben gehen könnt. Und das war so krass, weil ich und Simon, wir wussten es. Und ihr habt jetzt ganz präzise das alles nur erzählt, wie es schlimm war. Aber wisst ihr was? In dieser ganzen Zeit haben wir so krasse Sachen, übernatürliche Sachen erlebt mit dem Heiligen Geist. In diese ganzen Momente. Wisst ihr warum? Weil in der Bibel ist was geschrieben, das werde ich euch jetzt lesen. In Johannes 14, Vers 26 und 27 ist geschrieben, der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz wird nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Jesus schenkt uns die Möglichkeit, zu lieben, da wo es keine gibt. Freude zu leben, da wo es normalerweise unmöglich ist. Frieden zu spüren in Unruhe und Stress im Krankenhaus, bei der OP. Geduld wo alles in einer Welt, wo alles jetzt sein muss, jetzt sofort. Freundlichkeit in einer Welt und einem Umfeld, wo das Böse regiert. Treue, so zu leben, auch wenn du vielleicht Untreue gelebt hast und keine Ahnung, sanftmütig zu sein, wo du vielleicht zornig sein könntest. Selbstbeherrschung in schwierigen Situationen. Liebe Freunde, wir konnten das erleben in diese ganzen schwierigen Momente. Als ich im Krankenhaus lag für Melissa, habe ich im ersten Mal in mein ganzes Leben ein übernatürliches Frieden Gottes erlebt. Und genau in dieser Zeit haben Hunderte von Menschen in der ganzen Welt für mich gebetet. Es war um 10 Uhr morgens am Sonntag. Das weiß ich noch ganz genau. Ich lag in meinem Bett, auf einmal spüre ich wie eine Decke. Das war greiflich, wie eine Decke auf mich. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt in diesem Moment. Es war direkt nach der Geburt von Melissa. Genau das Gleiche, als ich da lag im Krankenhaus in Deutschland und als ich erfahren habe, dass ich einen Tumor habe nach der Lungenembolie und so war, war ich da und ich lag und ich habe hochgeschaut. Die Ärzte waren noch alle da. Ich habe hochgeschaut und ich habe nur gelächelt. Und ich so, ist es schon okay? Und der Arzt hat mich an, Frau Reich, haben Sie nicht gut gehört? Sie haben noch einen Tumor. Ich lag da mit einem Lächeln und gesagt, na, es wird schon okay. Gott hat mir gesagt, dass ich leben werde. Und ich wusste, dass ich leben werde. Ich hatte so einen Frieden gespürt, wie genau das gleiche Frieden, was ich gespürt hatte mit Melissa. Und dann in Marseille, als der Arzt zu mir gekommen ist und mir gesagt hat, dass ich eine unheilbare Krankheit habe. Ich war da, erstens habe ich geweint, natürlich. Und dann auf einmal ist der Heilige Geist so krass zu mir geredet, hat mir gesagt, Daria, wie soll ich mit dir ein Wunder machen, wenn das heilbar ist von Menschen? Wie geht das? Auf einmal war ich da. Ja, stimmt. Ich habe mich so gefreut, dass ich eine unheilbare Krankheit hatte. Weil endlich, ich konnte ein Wunder sein. Ich, mein Körper, ein Wunder. Wie cool ist das denn? Und auf einmal habe ich Gott gedankt. Ich habe so, oh cool, danke Jesus. Aber jetzt musst du wirklich ein Wunder machen. Hey Leute, nach einem Jahr, so viele Menschen haben gebetet, nach einem Jahr war ich in seinem Büro von diesem Arzt. Und er sagt mir, schaut die Resultate vom Bluttest, schaut mich an. Frau Reicher, Sie haben die Krankheit nicht mehr. Eine unheilbare Krankheit für Menschen. Ich habe ein Wunder erlebt in meinem Körper. Gott hat mich geheilt. Es ist möglich. Mit dem Heiligen Geist ist es möglich, in eine andere Dimension zu leben. Ich habe gestern davon geredet. Es ist ein Geschenk, was Jesus uns schenkt. Und er will dir das schenken heute Abend. Er will dir das schenken. Vielleicht kennst du ihn schon ewig. Vielleicht kennst du ihn vielleicht nicht. Aber eins ist klar. Das Leben ist nicht immer einfach. Die Realität ist nicht immer einfach, unsere menschliche Realität. Und das ist das Coole, weil die Realität Gottes ist anders als unsere Realität. Und auch als wir viel gelitten haben, auch in dieser Zeit waren wir glücklich. Auch in dieser Zeit haben wir Frieden gespürt. Auch in dieser Zeit waren wir stark. Auch in dieser Zeit, die eine Horrorzeit eigentlich war, menschlich gesehen. Und ich sage nicht, dass es immer einfach war. Es war auch mal schwierig, klar. Aber in so viele Momente konnten wir so greifbar erleben, wie der Heilige Geist mit uns war. Und wisst ihr was? Seit dieser ganzen Geschichte habe ich entschlossen, dass der Heilige Geist mein bester Freund wird. Mein bester Freund wird, weil egal was ich lebe, gut oder schlecht, er ist da. Und egal was ich mache, er erinnert mich, das ist geschrieben in Johannes, er erinnert mich, was Jesus mir gesagt hat durch die Bibel, was Jesus alles erwähnt hat. erinnert mich der Heilige Geist im Alltag. Was heißt das? Das heißt, er erinnert mich auch, nicht zu sündigen. Jedes Mal, wenn ich, ich bin ja auch versucht, ich bin auch ein Mensch, auch wenn ich Pastor bin und huhu und alles. Ich bin auch versucht Böses zu machen, versucht Böses zu denken oder einfach nur Scheiß zu bauen. Ich bin auch versucht. Wer erinnert mich? Der Heilige Geist, weil er ist da. Er ist mein Freund. Und ich lasse ihn Zugriff in mein Leben, dass er sagt, Daria, nicht hier lang. Daria, geh hier lang. Ich führe dich jetzt. Das ist eine Beziehung zu haben mit dem Heiligen Geist. Es ist konkret, Leute. Es ist nicht mystisch, es ist nicht komisch, es ist nicht nur das Talking oder keine Ahnung. Nein, der Heilige Geist ist konkret im Leben für den Alltag. Das ist nicht nur auf so Camps wie, wie Shake You oder keine Ahnung. Nein, es ist für jeden Tag bei dir in der Schule, bei dir in der Gemeinde, bei dir in deiner Family, da, wo du Leid erlebst, da, wo du geschlagen wirst, da, wo du Missbrauch erlebst, egal wo. Der Heilige Geist ist für deinen Alltag. Und das will ich euch heute vorschlagen. Die Lobpreisband, die können kommen. Das Ministry-Team, ihr könnt euch schon vorbereiten. Das will ich euch anbieten heute. Ich erzähle euch nur von meinem Leben. Ihr seht ja, ich bin transparent. Und wisst ihr was? Dieses ganze Leid, was wir erlebt haben, ist heute unser Schatz. Das ist heute unser Schatz. Und egal, wo wir sind, ich bin so stolz zu sagen, hey, ich habe so viel gelitten, ja. Aber der war immer mit mir. Und dieses Geschenk war immer mit mir. Dieser Heilige Geist, mein bester Freund, ist immer da. Er hilft mir in schwierigen Momenten. Und er hilft mir auch, nicht zu sündigen, nicht zu fallen, weil seine Stimme ist da. Ich höre nicht mal das Flüstern vom Teufel, der mir sagt, bleib gebunden, bleib traurig, bleib zornig, bleib keine Ahnung was. Nein, ich höre die Stimme vom Heiligen Geist, der mir sagt, du schaffst das, steh auf, freu dich. Wie ein Stephanus, der gesteinigt wurde, gesagt hat, ich freue mich, Herr, ich bete dich an. Der ist gestorben, er wurde gesteinigt, der ist gestorben mit einem Lächeln. Das ist so geschrieben in der Bibel, müsst ihr euch mal vorstellen. Paulus und Silas, habe ich gestern gelesen, die waren im Gefängnis und haben Gott gelobt. Es ist nicht menschlich, es ist nicht normal, es ist göttlich. Und das können wir alle erleben. Ich habe es erlebt, nicht nur Stephanus und Paulus und Silas. Ich habe es erlebt, Daria Reicher. Ihr könnt das alle erleben. Wer will das erleben? Wer will das erleben? Das ist eine ehrliche Frage jetzt. Wer will das erleben? Also stehen wir auf. Stehen wir auf, gemeinsam. Ich habe zwei Sachen, für was ich beten will. Die erste, vielleicht gibt es die Leute, die den Heiligen Geist schon kennen. Vielleicht bist du da und du kennst ihn schon. Du hast eigentlich schon, du weißt, wer er ist. Du hast eigentlich schon eine Beziehung mit ihm, aber du hast es nachgelassen. Und eigentlich lebst du dein Leben ohne ihn. Und du hast eigentlich vielleicht vergessen, um was es geht mit ihm. Also will ich dich ermutigen. Ich werde beten für dich. Ich werde dafür beten, aber ich will dich ganz konkret ermutigen. Änder was in deinem Leben. Rede jetzt zu ihm, da wo du bist. Ob du nach vorne kommst oder auf deinem Platz bleibst, rede mit ihm, weil er ist da. Er ist da heute Abend. Und er geht in die Reihen. Er geht bei euch vorbei. Und er wartet nur eins. Komm, komm hinein. Komm hinein, ich will mit dir leben. Ich will mit dir mein Leben machen, nicht mit mir selbst. Ich will mit dir leben. Und dann die zweite Gruppe oder keine Ahnung, Menschen. Vielleicht bist du da und du kennst den Heiligen Geist noch gar nicht. Vielleicht wurdest du noch nie getauft vom Heiligen Geist. Vielleicht hast du ihn noch nie empfangen in deinem Leben. Dann ist heute der Moment für dich. Der ganze Ministry-Team wird da sein. Du kannst nach vorne kommen und werden für dich beten. Die werden dir erklären, was es geht. Und du kannst ihn heute bekommen, weil es ist das schönste und das coolste Geschenk ever. Und das schenkt uns Jesus komplett gratis. Er gibt uns seinen Geist, dass wir auf dieser Welt gehen können. Und heute ist die Zeit, dass du es annehmen kannst. Also ich werde jetzt beten für die Ersten. Und wenn du da bist und du willst wirklich den Heiligen Geist empfangen heute Abend, dann komm nach vorne und werde für dich beten. Hey, ich danke, Herr, dass du so großzügig bist. Danke, Jesus, dass du uns deinen Geist gegeben hast für dieses Leben auf dieser Welt, was nicht immer einfach ist, die Realität, die manchmal schwierig ist. Du bist da und du hilfst uns mit diesem Geist. Und ich will dafür danken. Hey, ich bete für diese ganzen Leute, die siehst du jetzt. Die siehst du jetzt alle, die hier stehen und die dich schon kennen. Aber die jetzt diese Beziehung nachgelassen haben. Und Herr, ich bete wirklich jetzt, dass du kommst, dass du an der Tür klopfst. Hey, ich bin da, lass mich rein. Ich will mit dir eine Beziehung aufbauen, eine richtige. Ich will mit dir im Alltag gehen. Dann komm jetzt, Heiliger Geist, und berühre jetzt, Heiliger Geist. Komm jetzt in diese Herzen, komm jetzt in diese Körper, und jetzt sofort, und lassen dir die ganze Autorität, Heiliger Geist. Danke, dass du jetzt mit deinem Feuer kommst. Danke, Heiliger Geist, dass du mit deinem Feuer kommst und dass du auf Jugendliche kommen wirst, auf Mädels kommen wirst, auf Burschen kommen wirst, die dich noch gar nicht kennen. Danke, Jesus. Wir lassen den ganzen Freiraum jetzt. Im Namen Jesus. Amen. Kann ruhig nach vorne kommen. Und die, die wirklich das erfahren wollen, habt keine Angst. Wisst ihr, was so krass war vorhin? Ich war so berührt, ich weiß nicht mehr deinen Namen, als du Zeugnis gegeben hast. Es hat mich so berührt, wisst ihr warum? Weil durch Zeugnis kommt die Kraft. Im Zeugnis ist die Kraft. Es setzt frei. Und wenn du was erleben willst mit dem Heiligen Geist, wenn du ihm sagen willst, hier bin ich, komm in mir, hab keine Angst um sein Zeugnis. Hab keine Angst zu sagen, hey, ja, ich will es. Ich will das auch erleben, wie du es erlebt hast, Daria, oder die anderen. Wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben und du hast die Möglichkeit, nach vorne zu kommen.